Was passiert denn da gerade in Ceuta?
Also am vergangenen Samstag fand eine sogenannte Attaque Massive statt. Um die 200 Geflüchteten stürmten den oder besser gesagt die Grenzzäune, um nach Ceuta zu gelangen. Und es haben auch tatsächlich 87 geschafft. Und viele von denen, die ich in Marokko kennengelernt habe, sind auch unter diesen 87. Und am gleichen Wochenende haben um die 400 Migranten auch spanisches Festland mit Booten erreicht. Die meisten davon waren aber Marokkaner. Und gestern gab es nochmal einen erneuten Versuch von 200 Menschen, den Zaun zu erklimmen. Diesmal war es jedoch ohne Erfolg. Und die Reaktion folgte auch prompt. Und zwar seither wurden um die 200 Menschen vom marokkanischen Militär deportiert. Gestern dann nochmal um die 120. Und die Menschen werden dabei in den Camps, in denen sie ja vor den Wäldern, vor den Enklaven wohnen, brutal aufgegriffen und in den Süden des Landes verfrachtet meistens. Und besonders bedenklich dabei ist, dass es dieses Mal von den 200 Menschen, die deportiert wurden, eben auch 80 in die Wüste vor Tisnit regelrecht ausgesetzt wurden. Und also diese Wüstendeportationen haben Tradition in Marokko, wurden aber nach 2013, nach den Mobilitätspartnerschaften mit der EU, nicht mehr angewendet. Nun scheint es aber wieder eine Option zu sein. Und damit riskiert man natürlich erneut den Tod von Menschen, denn viele sind dadurch eben auch schon umgekommen.
Die letzte solche Großattacke ist seit Medienberichten fast ein Jahr her. Im Dezember 2014 soll das gewesen sein. Was war der Auslöser dafür, dass es jetzt doch wieder so viele Migranten versuchen oder versucht haben?
Ja, so eine Großattacken kommen tatsächlich recht selten vor. Dabei kann die Zahl noch größer sein. Also 200 sind dabei gar nicht so viel. Denn es ist ja letztlich ein enorm logistischer Aufwand, diese auch zu organisieren. Das heißt aber nicht, dass es sonst ruhig wäre. Also jeden Tag versuchen Menschen irgendwie über diesen Zaun zu kommen, nur nicht halt so spektakulär und meistens unbemerkt von der Öffentlichkeit, dann eben auch oft alleine oder in kleineren Gruppen. Und in den Medien heißt es daher plötzlich und unerwartet und monatelang war es ruhig. Natürlich ist das nicht unerwartet gewesen und ruhig war es auch nur auf der spanischen Seite. Vor den Zäunen auf marokkanischer Seite war es das genaue Gegenteil und das schon seit Monaten.
Was da eingezäunt sind, Enklaven, also wir hatten vorhin schon die Debatte Ex oder Enklave. Warum sind aber diese Gebiete gerade so attraktiv für die Menschen, die da weg wollen?
Ja, also eine Enklave ist ein Gebiet innerhalb eines Landes, das zu einem anderen Land gehört. Und Ceuta und Melilla sind also Enklaven aus marokkanischer Perspektive heraus. Aus Spaniens Perspektive sind es Exklaven, also spanisches Gebiet auf dem Territorium Marokkos. So, und diese Gebiete sind für die Menschen deshalb so interessant, weil sie eben nur in Anführungsstrichen durch Zäune von europäischem Boden getrennt werden. Also nur ist gut, die Zäune werden seit 2005 stetig ausgebaut und sind mit messerscharfem Nahtoddraht umwickelt und Grenzpolizisten auf beiden Seiten bewachen diese Zäune. Die Menschen nehmen bei diesen Versuchen auch schwere Verletzungen in Kauf. Wenn sie es aber doch rüber geschafft haben, gilt dann eben auch europäisches Recht. Das heißt für diese Menschen, sie haben das Recht, einen Antrag auf Asyl zu stellen.
Wie ist denn die Situation für die Menschen, die dort versuchen, über die Zäune zu kommen?
Ja, also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, momentan ist die Militärpräsenz eben ganz schön besonders hoch, gerade vor den Camps in den Wäldern. Der Druck auf Migranten hat sich aber im ganzen Land seit den letzten Monaten überhaupt, also insgesamt erhöht. Und in der nahe Ceuta gelegenen Stadt Tanger wurden auch im Juli mehrere Menschen deportiert. Ein gesamtes Viertel wurde deportiert. Und seither sind die Camps um die Städte und auch vor den Enklaven in den Wäldern voller mit Menschen. Und die Polizei ist insgesamt halt präsenter und viele trauen sich auch einfach nicht mehr in die Stadt. Die Camps selber vor den Enklaven Ceuta und Melilla und auch das bei Ushta vor der algerischen Grenze wurden regelmäßig zerstört und von Polizei sozusagen heimgesucht. Die Menschen müssen aber generell permanent mit Deportationen oder gewalttätigen Razzien rechnen. Und das ist aber an sich keine neue Situation. An der ändert sich nur nichts. So, Marokko schwingt seit Jahren die Keule, die EU dem Land in die Hand gibt. Und ja, der Marokko ist auch Teil des Aktionsplans gegen illegale Migration, der 2006 ganz offiziell beschlossen wurde. Und zwischen 2007 und 2013 hat Marokko von der EU dafür 600 Millionen Euro bekommen. Letztes Jahr hat Human Rights Watch auch einen Bericht herausgebracht, der die miserable Gesamtsituation für vor allem Subsahara-Migranten in Marokko beschreibt. Menschen vor Ort sehen sich Alltagsrassismus ausgesetzt, haben Job- und Wohnungsnot sowie ja müssen halt regelmäßig mit Polizeigewalt rechnen. Menschenrechte sind den beiden Seiten der Vertragspartner aber relativ nebensächlich, denn das Interesse der EU liegt natürlich vordergründig darin, dass die Leute ferngehalten werden. Und das Interesse Marokkos sind Entwicklungshilfegelder vor allen Dingen. Es ist der größte Entwicklungshilfeempfänger der EU, aber auch vor allen Dingen eine gute politische Verhandlungsposition der EU gegenüber, wenn es zum Beispiel um Visabestimmungen für die eigenen Leute geht.
Was du beschreibst von der Situation, das klingt alles relativ dramatisch. Woher hast du denn diese Infos?
Das ist tatsächlich dramatisch, ja. Und auch das mit der Informationsbeschaffung ist wirklich schwierig. Das habe ich selber auch gemerkt. Denn Papierlose sind ja nicht dokumentiert. Und das ist auch oft genau das Tragische daran, dass man ja nie wirklich weiß, wo sind die weg, wie viele sind gestorben. Und ja, und auch oft ist es auch von offizieller Seite nicht besonders transparent. Deswegen berufe ich mich hauptsächlich auf Informationen, die ich über das Aktivistennetzwerk No Borders bekomme. Das ist so eine lose Vereinigung von Aktivisten, die in vielen Ländern vor Ort die Situation an den Grenzen beobachten. Und dabei sind die Teams halt auch international. Und diese Informationen verifiziere ich dann wiederum, indem ich halt direkt mit den Betroffenen von vor Ort rede, weil ich ja viele Kontakte dazu habe. Und manchmal höre ich aber auch Informationen von Leuten von vor Ort zuerst und verifiziere es dann mit dem Netzwerk.
Was erzählen dir die Menschen, wenn du mit denen sprichst? Was hörst du von denen?
Zum Beispiel gerade jetzt bezüglich der Attacke am Samstag, wie ich erwähnte, da waren halt viele Leute mit dabei, die ich auch selber kenne. Und da wurde mir von mehreren Seiten auch bestätigt, dass es mehrere Verletzte gab, auch Schwerverletzte, und es soll sogar auch Tote gegeben haben. Wie gesagt, das mit der Verifizierung ist dann immer schwierig. Und mit einem habe ich auch aus dem Gefängnis telefoniert. Da war er gerade in Polizeigewahrsam, weil er auf der Straße aufgegriffen wurde. Zu dem Zeitpunkt kam er gerade aus dem Süden des Landes, weil er nämlich vorher deportiert worden ist. Und ihm wurde halt auch kein Ticket verkauft, weil er schwarzer ist. Also das ist so ein Alltagsrassismus-Beispiel nochmal. Und dieser Mensch war eben auch am Samstag bei der Attacke mit dabei. Und der hat mir erzählt, dass er eigentlich schon in der Stadt in Ceuta war. Er war dann auch verletzt und da fuhr ein Krankenwagen an ihm vorbei in Richtung Zaun. Und anstatt ihn zu behandeln und ins Auffanglager Seti zu bringen, haben sie ihn wieder auf die marokkanische Seite verfrachtet.
Ja, aber das ist doch eigentlich illegal dann.
Ja, genau. Das ist illegal. Und wie ich vorhin sagte, in dem Moment, wo man spanisches Hoheitsgebiet erreicht, müsste man zumindest die Chance bekommen, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Solche sogenannten Pushbacks passieren aber regelmäßig und das natürlich besonders an den Zäunen, aber auch auf den Gewässern und das an allen europäischen Außengrenzen, und die sind sogar dokumentiert, doch die einzige Konsequenz daraus scheint immer wieder nur politische Beschlüsse zu fassen, die diese Pushbacks eher legitimieren. Also Spanien hat das zum Beispiel auch über nationales Recht versucht.
Welche Konsequenzen, wenn überhaupt, hat diese Attacke denn jetzt eigentlich? Also das ist natürlich sehr medienwirksam, so wie jetzt gerade die Zahlen in der Welt kursieren, 1,5 Millionen Menschen und Angst und Schrecken da verbreitet. Was hat das für Folgen?
Als ich zum Beispiel den Spiegel Online-Artikel gelesen habe, das ist natürlich bebildert mit so einem schreienden Migrant voller Motivation und Testosteron. Und das sind natürlich furchteinflößende Bilder. Und letztlich muss man ja auch eigentlich ganz konkret sagen, das ist ja auch furchteinflößend. Also was da passiert, ist tatsächlich ein regelrechter Krieg an dieser Grenze. Und dabei sind solche Attacken aber schlichtweg die einzige Chance für den Einzelnen, weil je höher die Anzahl der Leute, desto höher ist auch die Chance des Einzelnen, das zu schaffen. Von mehreren hundert schafft es aber sowieso immer nur ein Bruchteil. Und letztlich sind es also oft immer die gleichen, die das versuchen. Diese Bilder kreieren meiner Meinung nach vor allem ein Gefühl der Unsicherheit und ein Gefühl der Angst. Und diese Angst drückt sich ja auch recht beeindruckend in Zahlen aus, nämlich die EU investiert ja jedes Jahr 10 Millionen Euro nur für den Ausbau und die Pflege sozusagen für die Zäune. Und das wegen umgerechnet oder ungefähr 35.000 bis 40.000 Subsahara-Afrikaner. Im Vergleich dazu leben sogar mehr Europäer in Marokko. Die können aber immer wieder nach Spanien und sich das Visum erneuern. Also mit solchen Bildern wird hauptsächlich das Gefühl vermittelt, dass diese hohen Investitionen legitimiert sind, dass Grenzpolizisten Gummiknüppel brauchen, dass es NATO-Draht braucht, dass Pushbacks irgendwie in Ordnung sind. Denn wie sonst sollte man sich denn schützen? Und ja, und den Menschen bleibt ja am Ende dann eben nur, sich neue Strategien zu suchen. Und eine davon ist eben, solche Großattacken zu starten.
Fanny Kniestedt über die Situation in zum Beispiel der spanischen Enklave Ceuta in Marokko. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in ein Gebiet, wo man wirklich sonst nicht so gut reingucken kann. Danke dir.
Bitte schön.